Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts.
Hey, es ist Sommer, Ferienzeit. Wir alle haben Lust auf Erholung, oder? Was wären wir ohne die Auszeiten aus dem Alltag, ohne die kleinen Fluchten aus der Angestrengtheit des Lebens? Klar, mir geht es genauso. Leichtigkeit des Seins, großartig. Aber seid mir nicht böse, trotz Sommer und Sonne will ich euch auf den harten Boden der politischen Wirklichkeit zurückholen. Denn die nimmt keine Rücksicht darauf, wonach uns gerade ist und ob wir die Realität erträglich finden. Die Nachrichten aus Gaza sind unerträglich. Schon in der letzten Folge von Mikas Matrix war das mein Thema. Und weil die Lage im Nahen Osten keineswegs besser wird, eher schlimmer, darf das Gespräch darüber nicht abreißen. Sicher habt ihr es mitbekommen. In Israel gehen fast jeden Tag Hunderttausende Menschen auf die Straße. Sie fordern ein Ende des Krieges in Gaza und die Freilassung der Geiseln. Streiks, Proteste, geschlossene Geschäfte und blockierte Straßen im ganzen Land. Doch die israelische Regierung kümmert das nicht. Während die eigene Bevölkerung gegen die Pläne von Staatschef Netanyahu demonstriert, weitet der den Krieg in Gaza aus. Das Militär bereitet die Einnahme von Gaza-Stadt vor und die Vertreibung von über 1 Million PalästinenserInnen, die dort bereits jetzt unter katastrophalen Bedingungen leben. Hunger, immer wieder israelische Bombenangriffe. Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 39. Folge von Mikas Matrix. Und wie ich euch in der letzten Folge angekündigt habe, gibt es heute die Fortsetzung des Gesprächs mit Alena Shabarin. Alena ist Deutsch-Palästinenserin. Sie war vor 2 Wochen schon mal mein Gast, aber weil wir nicht aufhören konnten zu reden, geht das Gespräch heute weiter. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte über Frauen im Senegal, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie ich euch schon letztens erzählte, ist Alena Shabarinis Vater Palästinenser, ihre Mutter Deutsche. Der deutsche Teil von Alenas Familie lebt in Hamburg, der palästinensische Teil lebt in Israel. Und deshalb hat Alena sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft. Die meisten Ferien ihrer Kindheit hat sie bei ihren palästinensischen Verwandten in Israel verbracht und daran fast nur schöne Erinnerungen. Doch als erwachsene Frau wollte sie mehr über das Leben in der Region erfahren. 2020 entschied sie sich, ihren Journalistenberuf für einige Zeit an den Nagel zu hängen und ins Westjordanland zu gehen, um dort für eine deutsche Stiftung zu arbeiten. Ihre Kindheitserinnerungen, ihre Eindrücke aus Israel und dem besetzten Westjordanland und ihren Blick auf das Geschehen im Nahen Osten hat sie aufgeschrieben. Der letzte Himmel heißt Alenas Buch. Was Alena darin erzählt, hat mich unmittelbar berührt. Aber ich habe beim Lesen auch viel gelernt. Vor 2 Wochen war Alena bei mir im Studio. Irgendwann wurde das Gespräch zu lang. Bei einem anderen Thema würde ich sagen, wir haben uns einfach verquatscht. Aber beim Gazakrieg gibt es kein Verquatschen. Deswegen führen Alena und ich unser Gespräch jetzt fort. Liebe Alena, die Nachrichten aus Gaza, wie erträgst du das?
Bascha, es ist so schwer, in Worte zu fassen. Also es ist wirklich schwer, noch Worte für das zu finden, was ich denke und was ich empfinde, wenn ich das alles sehe. Es darf eigentlich keine Überraschung sein, dass es Kräfte innerhalb der israelischen Regierung gibt, innerhalb des israelischen Parlaments, die ganz offen artikuliert haben, schon seit Jahren, dass ihr Ziel ist, ein Groß-Israel zu schaffen. Die PalästinenserInnen aus Gaza sollen nach Ägypten, die PalästinenserInnen aus dem Westjordanland sollen nach Jordanien. Viele sagen, die Nakba hat nie aufgehört, also die strukturelle Vertreibung der PalästinenserInnen. Das ist erstmal keine Überraschung. Es kann einen auch eigentlich nichts überraschen, was aus Trumps Mund kommt. Es ist vielmehr überraschend oder so erschreckend, dass all das so geschehen kann und es keine Institutionen gibt, die greifen, um das zu verhindern. Und ich glaube, das ist eher etwas, was mich so lähmt. Also die israelische Politik schockiert mich überhaupt nicht, weil ich setze mich ja mit ihr mein Leben lang auseinander und ich weiß, was israelische PolitikerInnen sagen, was es für Pläne der israelischen Regierungen gibt und immer gab. Und letztendlich ist das Westjordanland ja auch seit Jahrzehnten immer weiter in sich zusammengeschrumpft. Es ist ja kaum noch Land übrig und israelische Minister wie Smotrich artikulieren auch ganz offen, dass sie nicht wollen, dass es einen palästinensischen Staat gibt. So, es leben ja nun mal 7 Millionen PalästinenserInnen zwischen Jordanfluss und Mittelmeer. Und wenn sie keinen Staat und keinen Ort haben, dann heißt es entweder, dass sie in vollständiger Unterwerfung in einem Apartheidsystem leben müssen oder aber gehen. Was mich viel mehr schockiert, ist, dass die internationalen Institutionen, an die ich wirklich sehr geglaubt habe, dass die so überhaupt nicht greifen. Es geht auch gar nicht so sehr darum, was er sagt, sondern es geht eher darum, dass schon seit, also kurz nach dem 7. Oktober ja auch viele ExpertInnen ganz klar gesagt haben, das Ziel ist definitiv hier nicht einfach nur die Hamas zu zerstören und die Geiseln zu befreien, denn es gab von Anfang an auch ganz klare Zweifel daran. Ich habe das auch gesagt, aber ich bin jetzt keine Expertin in dem Gebiet, aber andere haben es gesagt und ich habe sie auch zitiert. Du kannst eine Ideologie nicht mit Gewalt zerschlagen. Das wird einfach niemals funktionieren. Du wirst genau das Gegenteil damit erreichen.
Zumal ja die Hamas eine Terrororganisation ist, sondern ja auch tatsächlich im sozialen Bereich verankert ist und so weiter und so weiter.
Ja, und wenn es darum geht, zu verhindern, wenn man jetzt mal ganz sachlich versucht zu beschreiben, worum es angeblich dann ja geht, nämlich zu verhindern, dass es in Gaza Menschen gibt, die heranwachsen und irgendwann das Bedürfnis entwickeln, zur Waffe zu greifen und Gewalt anzurichten in Israel, auch gegen ZivilistInnen, dann würde dir wahrscheinlich jeder Psychologe sagen, naja, also mit dem, was gerade jetzt passiert ist, erreicht man wahrscheinlich genau das Gegenteil. Also Gewalt, strukturelle Gewalt, massive Gewalt wird niemals Sicherheit und Frieden bringen. Aber davon mal ganz abgesehen, was ich meine ist, dass diese Pläne der Vertreibung ja sehr offensichtlich schon seit Monaten sind und auch ganz klar artikuliert sind und auch ganz klar analysiert sind. Und dass in all der Situation es einfach immer noch keinerlei Institutionen gibt, also ich rede jetzt auch von völkerrechtlichen Institutionen, die zum Beispiel Sanktionen verhängen. Und das ist, glaube ich, so erschreckend. Also für mich ist es erschreckend und für ganz, ganz viele Leute ist es erschreckend, weil wir jetzt sehen, okay, wenn die Machtinteressen anders gelagert sind, heißt es, dass im Prinzip alles egal ist. Wir können die schlimmsten Bilder vor unseren Augen sehen, seit 2 Jahren, jeden Tag. Und keiner stoppt es, wenn es nicht im politischen Interesse ist. Was heißt das denn für unsere Welt? Also was heißt das für unsere Welt, in der wir leben, Bascha? Also das ist das, was ich mich gerade frage.
Du hast vorhin von deiner Fassungslosigkeit und deiner Unfähigkeit gesprochen, bestimmte Dinge in Worte zu fassen. Als du für 3 Jahre nach Ramallah gezogen bist, hast du das ja nicht mit der Absicht getan, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und jetzt hast du es dennoch getan. Und sagst aber an einer Stelle, sprechen fühlt sich an, als würde ich barfuß über ein Minenfeld gehen. Mhm. Auf welche Mine hast du denn Angst zu treten?
Eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Habe ich keine Angst mehr, auf Minen zu treten. Aber ich spüre das ja selbst im Gespräch mit dir. Also ich spüre, dass es wahnsinnig schwierig ist, über Palästina und auch über das Unrecht, was Palästinensern angetan wird, zu sprechen, ohne dass das Bedürfnis aufkommt, auch zu betonen, dass ja auch PalästinenserInnen Gewalt anwenden oder dass auch Israelis Gewalt angetan wird. Also es ist immer dieser
Aber ist das nicht selbstverständlich? Ich meine, wenn man gegen Gewalt ist, dann muss man doch gegen Gewalt von allen Seiten sein, oder?
Ja, genau. Und es ist auch völlig selbstverständlich, aber es ist dieser Reflex. Und ich glaube, dass das auch was mit einer Angst zu tun hat, den Vorwurf zu bekommen, einseitig zu sein. Ich finde, wir müssen auch in der Lage sein können, darüber zu sprechen, dass gerade von einer Atommacht und von einer der stärksten Armeen dieser Welt unterstützt militärisch durch Deutschland, durch die USA und andere Staaten eine eingeschlossene Zivilbevölkerung zwangsausgehungert wird. Punkt. Das ist so ungeheuerlich, Bascha. Das ist so unfassbar ungeheuerlich, dass die nächsten Generationen sich fragen werden, wie konnte das sein, dass wir das nicht stoppen könnten? Ich sehe Bilder von Skeletten, von Kindern, die nur noch Skelette sind. Und weißt du was? Es ist keine Naturkatastrophe. Es ist menschengemacht. Meine Familie wohnt in Tel Aviv, eine Stunde von Gaza entfernt und hat einen vollen Kühlschrank. Aber wäre nicht in der Lage, ein Stück Brot nach Gaza zu bringen, weil die Tür zu ist. Meine Tante arbeitet im Tel Aviv Krankenhaus. Mein Onkel ist Arzt in Haifa, in voll ausgestatteten Krankenhäusern. Und Ärzte ohne Grenzen gibt Berichte raus und schreibt, Kinder wachen während Operationen auf, weil wir keine Narkosemittel haben. Ärzte haben Kindern mit Küchenmessern Gliedmaßen amputiert. Das ist verrückt. Alles ist da. Und das muss man einfach, das ich weiß gar nicht, warum das bei uns nicht ankommt. Heißt das, dass jeder einzelne Palästinenser ein guter Mensch ist? Nein. Heißt das, dass es nicht Palästinenser gibt, die gewalttätig, böse, menschenverachtend und in alles Negative, was du dir vorstellen kannst, das heißt es, dass man eine Bevölkerung heroisiert? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Und es gibt genug Streitereien und Krisen und Kämpfe innerhalb der palästinensischen Bevölkerung. Es gibt eine ganze Spaltung innerhalb der PalästinenserInnen, weil es diese Streitereien ideologisch, religiös, politisch und auf allen Ebenen gibt. Aber jetzt gerade haben wir eine Situation, in der die mächtigsten Staaten der Welt daran beteiligt sind, 2 Millionen Menschen zwangsauszuhungern. Und ich finde alles, was ich gerade sage, darüber hinaus, und das ist auch ein Zustand, in dem ich mich gerade befinde, klingt für mich wahnsinnig banal. Also ich habe das Gefühl, alles, was ich mache, ist banal, weil ich mich die ganze Zeit frage, wie kann es sein, dass ich nicht Leben retten kann? Die israelische größte Menschenrechtsorganisation, B'Tselem, veröffentlicht jeden Tag die Todeszahlen. Und ich habe jeden Tag diese Kachel auf meinem Instagram-Feed. 112 dead in the past 24 hours. 86 dead in the past 24. Jeden Tag. Und während wir jetzt reden, weitere und morgen weitere und übermorgen weitere. Und ich denke, wieso bin ich so handlungsunfähig? Wieso kann ich nur reden? Und auch ich freue mich auf die Podcast-Aufnahme mit dir und wir gehen gleich etwas essen und ich freue mich drauf und ich habe Hunger und ich mache Sport und ich feiere Geburtstag und ich mache all diese Dinge, aber ich fühle mich die ganze Zeit wie in einem Horrorfilm, weil ich Zugang zu diesen Informationen habe. Und ich weiß, dass nicht alle Leute kontinuierlich diese Bilder ja auch konsumieren. Dadurch entsteht ja auch eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft, weil wir auch ganz unterschiedliche Dinge sehen und Berichte lesen und Bilder sehen. Ne? Und ich sehe das aber. Und ich setze mich die ganze Zeit damit auseinander. Und ich denke die ganze Zeit, es kann doch nicht sein, dass wir im Jahr 2025 nichts tun können, um jetzt gerade akut dieses Massenaushungern zu verhindern. Das macht es für mich, da geht gerade so viel kaputt und ich rede jetzt gerade von mir, aber ich kann dir sagen, dass ich gerade ganz, ganz vielen Leuten aus der Seele spreche, weil ich diese Gespräche regelmäßig führe. Es geht ganz viel gerade kaputt, also es ist ganz viel zerbrochen. Wirklich auch ein Urvertrauen in den Staat, in dem ich lebe, in seine Möglichkeiten, in die Institutionen, in JournalistInnen auch, da jetzt wirklich eine Priorität zu setzen.
Was sollte Deutschland tun, was effektiv wäre, um die humanitäre Katastrophe zu stoppen?
Also du sagst jetzt humanitäre Katastrophe. Ja, das ist es. Aber ich finde es immer wichtig zu betonen, dass es ja eine menschengemachte Katastrophe ist. Also als allererstes nicht zusätzlich noch Waffen zu liefern, sich ganz klar dagegen positionieren und politischen Druck ausüben. Ich weiß nicht, was PolitikerInnen in Hinterräumen für Kanäle haben, Druck auszuüben. Und ich glaube auch nicht, dass Deutschland die tragende Rolle spielen wird und sollte.
Effektiv wäre es wahrscheinlich nur, wenn die USA intervenieren würden.
Absolut. Also da bin ich auch nicht naiv. Aber in der Bevölkerung tut sich was. Und ich meine, die Bevölkerung wenn ich mich nicht irre, hat schon vor über einem Jahr laut repräsentativer Umfragen, die damals von der ARD veröffentlicht wurden, gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass Deutschland weiter Waffen nach Israel liefert. Aber es hat überhaupt gar keine Auswirkung gehabt. Und das ist das, was ich meine. Also ich habe das Gefühl, die Diskrepanz in diesem Land gerade und sicherlich auch in anderen Ländern, aber ich kann jetzt von meinem Land Deutschland sprechen, die Diskrepanz zwischen Politik und auch Medienberichterstattung, wenn wir jetzt von den großen, bekannten Medienhäusern sprechen, und aber der Stimmung in der Bevölkerung ist massiv. Also es klafft ja vollends auseinander. Und ich glaube deswegen, dass all das auch viel größer ist als Gaza. Ich glaube, dass der 7. Oktober mit seinen Folgen und dem, was jetzt gerade passiert, die Welt auf eine Art und Weise verändert. Und die Frage ist, in welche Richtung? Also es gibt massive Spaltungen, es gibt große Brüche, es gibt einen großen Vertrauensverlust in Medien und in Politik. Den gab es auch schon durch Corona und auch durch Russland und Ukraine. Aber jetzt ist es eben nochmal, glaube ich, ganz, ganz massiv. Und wir sehen ja Bilder, die wir vorher noch nie gesehen haben. Also an allen Elite-Universitäten, von Oxford über Yale über Harvard, hast du ganze Studienjahrgänge, die bei ihrer Zeugnisvergabe die palästinensische Flagge hissen, die in Kauf, und es sind keine palästinensischen Studierenden, die in Kauf nehmen, ihr Zeugnis nicht zu bekommen, eben dafür.
Es gibt Tausende von Menschen in Israel, die ständig auf die Straße gehen und gegen die eigene Regierung protestieren. Ja. Es gibt Juden und Jüdinnen hier in Deutschland, die sich offen positionieren und sagen, das, was der israelische Staat tut, das geht nicht.
Also erstens, ich bin selber israelische Staatsbürgerin. Zweitens, die jüdischen und israelischen Menschen, die du gerade erwähnt hast, die demonstrieren, sind meine Freunde. Das sind die Leute, bei denen ich übernachte, wenn ich in Berlin bin. Also es sind die Leute, mit denen ich abhänge, mit denen ich auf Panels sitze und mit denen ich zusammenarbeite. Ich weiß das sehr wohl.
Und ich weiß, wir haben ja schließlich auch schon gemeinsam mit denen diskutiert.
Genau, und das sind auch Menschen im Übrigen, die wenig Plattformen in Deutschland auf deutschen Bühnen bekommen. Das ist ja genau der Punkt. Für mich geht es nicht darum, ob jemand einen israelischen Pass hat, ob jemand einen palästinensischen Pass hat, ob jemand jüdisch, muslimisch, christlich oder buddhistisch ist. Für mich ist wichtig, welche Haltung hat jemand, wenn es um Verletzung von Menschenrechten geht und es geht um den Schutz von Menschenleben.
Genau.
Und zwar
genau.
Für mich ganz egal, ob es ein israelisches Menschenleben am 7. Oktober oder ein palästinensisches Menschenleben in Gaza ist. Es geht um Menschenrechte und den Schutz von Menschenleben. Und was du gerade gesagt hast, das muss ich jetzt da nochmal verdeutlichen. Ich weiß, und das habe ich ja auch vorher selbst gesagt, dass es innerhalb der israelischen Bevölkerung natürlich, wie in jeder Bevölkerung, Kontroversen, Diskrepanzen und Straßenschlachten gerade gibt. Ich kann es nur noch mal betonen, ich habe selber eine sehr kritische Haltung Nationalstaaten gegenüber. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man überhaupt irgendeinen Staat verteidigen oder sich hinter irgendeinen Staat stellen kann.
Also nein, deswegen ist es ja auch mit der Staatsräson, also schon der Begriff stimmt nicht. Denn Staatsräson bedeutet, dass der Staat sich an bestimmten Stellen über seine eigenen Gesetze hinwegsetzt, weil er sagt, es gibt übergeordnete Dinge. Die Solidarität mit Israel ist in dem Sinne keine Staatsräson, schon von der Wortdefinition her nicht. Und solidarisch kann man meiner Meinung nach nicht mit einem Staat sein, sondern nur mit den Menschen in einem Staat. Und dann fragt man sich natürlich,
mit welchen
Menschen in Israel fühlt sich denn die deutsche Regierung solidarisch und wen unterstützt sie? Die GegnerInnen von Netanyahu oder die Unterstützerinnen oder den Teil seiner faschistoiden Regierung?
Du hast Menschen in Israel, zum Beispiel von Standing Together, die Weltengemeinschaft und dann inklusive Deutschland geradezu anbetteln, alles Politische zu tun, um Netanyahu zu stoppen. Nicht nur vielleicht, weil sie menschlich sind und nicht wollen, dass das in Gaza passiert, was gerade in Gaza passiert, sondern auch, weil sie wissen, dass es Israel selbst zerstört, dass es dem israelischen Staat selbst schadet.
Es gibt jüdische Intellektuelle, die sagen, Israel wird nicht von außen zerstört, weil Menschen den Staat Israel nicht akzeptieren oder zerstören wollen, sondern Israel wird sich von innen her zerstören durch eine Politik, wie sie zum Beispiel von Netanyahu betrieben wird.
Und deswegen gab es genau eben schon lange israelische Stimmen, die wirklich, ich will es nicht sagen gebettelt haben, aber die gesagt haben, Leute, ihr helft uns nicht, wenn ihr diese faschistischen rechten Strukturen stärkt. Und das ist, wie gesagt, das hast du ja auch gerade gesagt, das ist dann die Frage, wen stützt man? Mit wem ist man solidarisch? Und um wen geht es überhaupt? Also um was geht es überhaupt? Also geht es überhaupt auch Deutschland um Menschen in Israel oder um jüdische Menschen? Ich bleibe dabei. Ich bin davon überzeugt, dass Staaten ihre eigenen nationalen Interessen haben, die sie vorantreiben, und dass auch Politiker innerhalb eines demokratischen Systems, und das ist ja so ein bisschen die Kehrseite einer Demokratie, selten nachhaltig denken, sondern vor allem in Legislaturperioden und eben die Dinge tun, die in der Regel die ihren Beliebtheitsgrad stärken und die für eine Wiederwahl sorgen und die sie stabil im Amt halten. Und was auch immer für politische Strategien in den letzten Jahren angewandt wurden, von Staatsräson über Selbstverteidigung oder wie auch immer man das alles nennen möchte, Fakt ist ja, so schlimm wie heute war es noch nie. Also es hat ja nicht funktioniert. Und wir haben 7 Millionen jüdische Israelis zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer und 7 Millionen Palästinenser. Also auf diesem kleinen Stück Land, wenn du jetzt Israel und die palästinensischen Gebiete zusammennimmst, lebt die ungefähr gleiche Anzahl von jüdischen Israelis wie palästinensische Menschen. Es ist wirklich 50-50. Und wie soll irgendeine Form von Sicherheit und einem guten Leben stattfinden, wenn die Menschen nicht alle die gleichen Rechte haben? Das wird niemals funktionieren. Und du kannst so viele Mauern bauen, wie du willst. Du kannst so viele Checkpoints aufstellen, wie du willst. Diese Form von struktureller Gewalt wird niemals dafür sorgen, dass Menschen langfristig sicher sind. Weil Ungerechtigkeit kann nur Gewalt produzieren.
Aber lass uns doch zum Schluss noch einmal so einen Ausblick wagen. Einerseits ist ja immer wieder von der Zwei-Staaten-Lösung die Rede. Andererseits gibt es ja Modelle, die ich eigentlich für wesentlich utopischer, aber auch letztlich für wesentlich sinnvoller halte. Nämlich, dass es tatsächlich einen gemeinsamen israelisch-palästinensischen Staat gibt, der eben alle Bevölkerungsgruppen einschließt. Mhm. Kannst du dir das heute vorstellen, trotz des Grauens?
Ja, und wieder nicht naiv. Ich glaube, was gerade für Schmerzbrüche und Traumata, die eh schon sowohl unter PalästinenserInnen als auch unter jüdischen Israelis vorher schon da waren, jetzt noch zusätzlich dazugekommen sind, auf unterschiedlichen Ebenen jetzt auch gerade, würde mir nicht anmaßen, auch nur zu versuchen, das in irgendeiner Form verstehen zu können. Aber wenn ich zu dem zurückkomme, was ich eben gesagt habe, du hast ein Stück Land und du hast 7 Millionen jüdische Israelis und 7 Millionen PalästinenserInnen, die im Übrigen ja schon in einer Einstaatenrealität gemeinsam leben. Das habe ich ja auch beschrieben im Buch. 20% der israelischen Bevölkerung sind PalästinenserInnen. Bald hast du vielleicht 1 Million jüdische Israelis, die wiederum im besetzten Westjordanland leben, und alles ist sowieso auf einem sehr, sehr, sehr,
sehr
kleinen
sehr
Stück
klein
Land,
und engen Raum.
Ganz nah beieinander. Also man berührt sich, man begegnet sich, vielleicht nicht mit den gleichen Rechten, aber man sieht sich jeden Tag. Es gibt nur einen Weg, und das ist, dass die Menschen dort alle gleichberechtigt und frei in einem demokratischen Staat leben. Und Achtung, das ist wieder etwas, was viele Menschen in Deutschland sofort an die Decke gehen lässt. Nicht in einem jüdischen Staat, nicht in einem muslimischen Staat, nicht in einem christlichen Staat, sondern in einem demokratischen Staat, in dem jede Religionsgemeinschaft ihre Religion frei und in Sicherheit ausleben kann. Das ist für mich als Deutsche im Jahr 2025 der einzig logische Gedanke, also auch das einzig demokratische, weil ich finde, Demokratie muss alle Religionsfreiheiten sozusagen anerkennen, und eine Demokratie sollte kein religiöser Staat sein. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt verschiedene Modelle, das hast du gerade schon gesagt, von einem, dass es einfach einen Staat gibt, aber dann gibt es wieder die Ängste, dann ist die eine Seite, vielleicht die jüdische Seite, in der Minderheit. Wer sichert dann ihre Sicherheit? Es gibt Ideen von einer Art Föderation, dass es sowohl einen palästinensischen als auch einen israelischen Staat gibt, die aber quasi ein gemeinsames Territorium haben, auf dem alle sich frei bewegen
praktisch
können.
Auch ein Bundesstaatenmodell.
Genau, also es gibt verschiedene Modelle, die auch von sowohl von PalästinenserInnen als auch von einigen jüdischen Israelis seit Jahren auch vorgestellt werden, diskutiert werden und auch propagiert werden, weil viele sagen, das ist doch hier der einzige Weg. Die Alternative ist, dass eine Seite komplett geht. Keine Seite wird freiwillig gehen. Also müsste eine Seite vernichtet werden. Und was wir gerade sehen.
Wir waren gerade bei den positiven Ausblicken.
Genau. Was wir gerade sehen ist, weil oft Menschen dann auf Lesungen und so, wenn diese Frage kommt, sagen, ja, aber ist das nicht, wenn ich dann zum Beispiel was Positives sage, wie zum Beispiel die Idee von einem Staat für alle, in welchem Modell auch immer, dann heißt es oft, das ist doch nicht realistisch. Und dann sage ich, aber das Realistischste gerade ist, dass alle PalästinenserInnen vertrieben werden. Das ist das Realistischste, wenn man sich anguckt, was gerade passiert und was die machthabenden PolitikerInnen gerade propagieren und was sie auch aktiv tun, ist es eigentlich die Vertreibung aller PalästinenserInnen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das nicht dazu kommen wird, dass Trump in 2 Jahren seine Riviera in Gaza aufbauen wird, weil es keinen Palästinenser dort mehr gibt und dass alle PalästinenserInnen im Westjordanland dann nach Jordanien vertrieben wurden. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass an irgendeinem Punkt, ich weiß nur nicht mehr, was diesen Punkt auslösen soll, Staaten, die eine gewisse Macht und Autorität gerade haben, eingreifen werden und sagen werden, halt, stopp, jetzt reicht's. Die Hoffnung habe ich immer noch, weil die Alternative zu dieser Hoffnung so verstörend ist, dass ich mir gar nicht vorstellen mag, dass das passieren könnte. Meine Familie sind PalästinenserInnen in Israel. Wir sind eine sehr politische Familie. Meine Familie definieren sich selbst als palästinensisch, arbeiten mit jüdischen Israelis zusammen, fahren gemeinsam auf Dienstreisen. Mein Onkel, der Arzt ist, hat seine jüdisch-israelischen Patienten. Meine Cousinen studieren an israelischen Universitäten. Ich weiß als PalästinenserIn mit israelischem Pass, dass das Problem nicht in den Individuen liegt. Ja, also es ist nicht so, dass, wie vielleicht manche Leute hier denken würden, dass ein jüdischer und ein palästinensischer Mensch nicht in der Lage sein können, eine Beziehung zu pflegen.
Das ist auch kompletter Quatsch.
Es ist kompletter Quatsch. Es ist absoluter Quatsch. So, ne? Aber es ist tatsächlich diese Spaltung, die man hier so erlebt. Ich merke das ja an den Fragen, die ich bekomme. Wie funktioniert das denn dann? Und schlagen die sich nicht alle gegenseitig die Köpfe ein? So, nein. Ich weiß also aus persönlicher Erfahrung, dass ein Zusammenleben möglich ist, weil ich davon überzeugt bin, dass alle Menschen am Ende gleich sind und die gleichen Bedürfnisse haben, nämlich sich frei zu entfalten, in Sicherheit zu leben. Und deswegen glaube ich daran, dass wenn die Umstände und die strukturellen Umstände das begünstigen und wenn das politisch gewollt ist, dass es möglich sein kann, ohne zu verkennen, dass es wahnsinnig schwierig sein wird. Aber die Strukturen müssen dafür geschaffen werden. Und das können nur mächtige Regierungen und Staaten, MachthaberInnen leisten. Und ich glaube halt traurigerweise, dass das gerade nichts ist, was politisch gewollt ist. Und um dann jetzt positiv für dich zu enden, ist, dass ich glaube oder immer noch die Hoffnung habe, dass Zivilbevölkerung eben einen Druck ausüben können auf Politik, um gewisse Dinge auch einzufordern. Und ich weiß, dass sehr viele Menschen auf dieser Welt gerade aufstehen, laut sind auf verschiedenen Ebenen. Ich weiß aber auch, wie viele Angst haben, sich zu der Thematik zu äußern, sehr eingeschüchtert sind. Und es mangelt natürlich an einer guten, konstruktiven Organisation. Das ist ja auch nicht einfach. Und vieles geht schief. Aber ich glaube eigentlich ganz fest daran, dass das passieren wird. Wir sehen riesige Demonstrationen überall auf der Welt und an denen übrigens auch, die häufig von jüdischen Menschen angemeldet und geleitet werden. Jüdische Gruppen sind immer vertreten. Wir müssen aufhören zu glauben, dass das ein religiöser Konflikt, klar, Religion wird instrumentalisiert, aber dass die Ursache darin liegt, sondern natürlich hast du ganz viele muslimische, christliche, jüdische und atheistische Menschen, die gemeinsam sagen, das wollen wir nicht und nicht in unserem Namen und das kann es nicht sein, so. Aber es bleibt schwer, was Positives zu sagen, weil die Bilder, die ich heute Morgen gesehen habe, und ich weiß, die Bilder, die ich morgen früh sehen werde, die Berichte, die ich höre und von meinen Freunden auch die Familie in Gaza haben, die verhungern und wir haben keine Möglichkeit mehr, Geld zu schicken und selbst wenn wir Geld schicken, gibt es nichts mehr, was man kaufen kann. Das ist so unfassbar, dass sowas möglich ist im Jahr 2025, dass man wirklich wahnsinnig hart daran arbeiten muss, irgendwo noch einen Funken Hoffnung herzukriegen. Das muss ich dir leider so sagen, auch wenn es sehr deprimierend ist. Aber das ist die Realität, in der ich lebe und viele leben.
Du bist ja auch nicht hier, um mir Hoffnung zu machen. Ja. Vielen Dank, Alena. Schön, dass du da warst.
Danke, Bascha.
Wenn wir eine Welt wollen, die sich für Frauen zum Guten verändert, müssen wir über Frauen erzählen. Hört doch mal, wie es um den Kampf für Frauenrechte im Senegal zugeht.
Hi Bascha, ich hoffe, dir geht's gut. Du, ich komme gerade aus einem Gespräch mit der senegalesischen Forscherin Ndaye Amin Ndiaye. Die arbeitet beim Think Tank Innovation, Research and Action hier in Senegals Hauptstadt Dakar zu Frauenrechten. Und das wollte ich dir einmal erzählen, denn sie sagt, dass die Rechte von Frauen in Senegal gesetzlich verankert sind und die Lage eigentlich ganz gut ist. Sie sagt aber auch, dass das Problem die Umsetzung ist. Nämlich, also um es mit ihren Worten einmal auszudrücken, manchmal gibt es eine Kluft zwischen dem, was gesellschaftlich stattfindet und dem, was das Recht vorsieht. Kommt uns bekannt vor, denn leider ist ja Senegal da keine Ausnahme. Jetzt finde ich interessant, dass seit etwas über einem Jahr eine neue Regierung im Amt ist, die als jung und linksorientiert gilt und die mit großer Mehrheit auch von vielen Frauen gewählt worden ist. Und diese Regierung hat aber bei Amtsantritt gerade mal 4 von 34 Regierungsposten an Frauen vergeben. Damit ist der Frauenanteil noch geringer als unter der Vorgängerregierung. Und noch dazu ist das Frauenministerium kurzerhand aufgelöst worden. Das hat natürlich für Frust gesorgt, zumindest unter Feministinnen. Und jetzt regt sich Widerstand. Also was Mut macht, finde ich wirklich, ist zu sehen, dass es in diesem tollen Land eine feministische Bewegung gibt, die wirklich politische Räume erobert und Allianzen schafft und sich konsequent für Sichtbarkeit und Teilhabe von Frauen einsetzt. Ich sende dir liebe Grüße und bis bald.
Hey Helena, wie schön, dass du dich gemeldet hast. Und bei allem Frust über enttäuschte Hoffnungen der senegalesischen Frauen, es gibt dort eine Frauenbewegung. Die Frauen kämpfen weiter. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Helena Kreiensieg gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, wie geht es dir? Worüber musst du dich diesmal aufregen? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich mit einem Aufreger aus der Welt des Sports und der Medien. Hintergrund ist, dass die sommerliche Hitze ausgerechnet jenen Gehirnen zuzusetzen scheint, die ohnehin nicht mit besonders viel, nennen wir es Materie, versorgt zu sein scheinen. In den letzten Wochen haben in den USA mehrmals Männer Sexspielzeug auf das Spielfeld geworfen, als Frauenmannschaften gegeneinander antraten. Vornehmlich im Basketball und vornehmlich Dildos, vornehmlich in Lila und Grün. Richtig Stimmung in die Bude der Empörung kam zuletzt, als die Werfer kundtaten, mit der Aktion Aufmerksamkeit für ihr Bitcoin-Produkt erlangen zu wollen und dies ein günstigerer Weg sei, als Influencer zu bezahlen oder InfluencerInnen. Die deutschen Medien haben das Thema breitflächig aufgegriffen und es geschafft, in ihren Berichten den Sexismus, der damit aufs Spielfeld fliegt, gar nicht zu benennen. Es werden in ihren Artikeln prominente US-amerikanische und deutsche Spielerinnen befragt und zitiert, deren ausgesprochene Sorge ist, dass der Sport nur noch weniger ernst genommen würde, also wenn Frauen ihn ausüben, und sicherlich eine berechtigte Sorge. Erstaunlich aber, dass das Werfen von Dildos mitten hinein in ein Basketballspiel von Frauen nicht in jenem Maße eingeordnet wird, wie es motiviert ist, nämlich zutiefst sexistisch. Es ist die Absicht einer Überlegenheitsgeste, es ist die Demonstration von Macht und der Versuch der Erniedrigung. Wenn im Fußball ein schwarzer Spieler oder eine schwarze Spielerin am Ball ist und aus dem Publikum heraus Affengeräusche ertönen oder Bananen geworfen werden, kommt allerdings niemand auf die Idee, das Geschehen aus seinem rassistischen Kontext zu lösen, sondern die Aufregung geht genau darum, um den Rassismus. Niemand würde sagen, ach schade, jetzt bringt man unseren schönen Sport mit einem Zoobesuch in Verbindung und darin das Problem sehen. Nein, das Problem wird als das gesehen, was es ist, Rassismus. Die Maßnahmen der Veranstalter und Vereine sind seit langem hilflos. Stadionsperre für ein Jahr vielleicht. Was aber bedeutet, dass man diejenigen, die die Affenlaute von sich geben, erstmal erkennen muss. Und häufig ist es ein ganzer Chor. In den USA drohen den sextoywerfenden Kryptoidioten Strafen, die man als empfindlich verstehen kann. Hohe Geldsummen und eventuell auch Freiheitsentzug. Denn so doof muss man erstmal sein, sich damit Polizei und Medien wirksam zu brüsten. Wie viel effektiver wäre es, man würde die Spiele, egal ob bei Bananen oder Dildowurf, abbrechen. In dem Moment, wo Rassismus oder Sexismus sich zeigt, Spielabbruch. Aus, vorbei, alle gehen nach Haus. Oder es geht erst wieder weiter, wenn die Täter das Stadion verlassen haben. Deutlich zeigen, Rassismus und Sexismus werden nicht geduldet. Die soziale Ächtung, die diejenigen erfahren würden, die den Spielabbruch zu verantworten haben, sollte ausreichen, gut darüber nachzudenken, was ich aufs Spielfeld werfe. Also, wenn ich denken kann.
Danke, liebe Silke. Und was kommt jetzt? Wenn ihr den Podcast schon kennt, wisst ihr es. Die gute Nachricht. Denn auf gute Nachrichten wollen wir doch nicht verzichten. Es ist schon einige Wochen her. Aber weil ich diese Nachricht so toll finde, will ich sie für euch alle nochmal erzählen. Gisèle Pelicot hat die höchste französische Auszeichnung bekommen. Den Verdienstorden der Ehrenlegion. Ihr erinnert euch, Gisèle Pelicot war im Vergewaltigungsprozess gegen ihren Ex-Mann und 50 weitere Angeklagte öffentlich aufgetreten. Die 72-jährige Frau war von ihrem Mann immer wieder mit Medikamenten betäubt und in Internetforen zur Vergewaltigung angeboten worden. Die Scham muss die Seite wechseln. Das war ein Satz, den Gisèle Pelicot im Prozess sagte und der sie berühmt machte. Wegen ihres Mutes wurde Gisèle Pelicot zu einer internationalen Ikone für Frauenrechte. Dass sie jetzt mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet wurde, zeigt der Welt, Frauen lassen sich nicht einfach zu Opfern machen. Sie wehren sich und ihr Mut wird belohnt. Die Scham kann die Seite wechseln. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch natürlich lasse ich euch nicht gehen ohne einen Satz, der euch begleiten soll. Er kommt von der französischen Schriftstellerin Enes Nin. Sie hat gesagt, welch ein Fehler für eine Frau darauf zu warten, dass der Mann die Welt baut, die sie will, anstatt sie selbst zu erschaffen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Podcast von Funke.